Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlesene Fantastik. Ich bin Suse von Literaturschock und spezialisiert aufs Nächte durchlesen. Im Podcast unterhalte ich mich einmal im Monat mit ausgewählten Gästen über die Fantastik-Bestenliste und die Perlen der Fantasy, Science Fiction und Horrorromane. Und jetzt lass uns Nächte durchlesen. Hallo und herzlich willkommen zum Fantastik-Bestenlisten-Podcast im September. Ich bin Suse.
Ich bin Marco. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast da, nämlich Sonja Rüther, die wir allerdings Sonne nennen werden, weil sie auf diesen Namen wesentlich besser hört, hat sie uns gesagt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Hallo Sonne, magst du ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was treibst du so?
Ja, ich bin Horror- und Fantastik- und Thriller-Autorin. Und nebenbei habe ich noch einen kleinen Verlag, der heißt Briefgestöber, und ich betreibe einen Kreativhof namens Ideenreich, wo wir Seminare und Workshops veranstalten.
Was für Seminare und Workshops?
Die sind zum Thema professionelles Schreiben. So, da habe ich 4 Gastdozenten und die erzählen, wie es geht.
Was sind das für Gastdozenten? Sind die immer wechselnd oder sind das immer die gleichen?
Nee, wir haben ein festes Team. Das sind Sina Berwald, Thomas Finn, Boris Koch und Markus Heitz. Und wir machen das seit 2012 als festes Team und das funktioniert einfach wunderbar.
Ganz schön hochkarätig besetzt.
Ja, das wird auch jedes Mal wieder, das lassen wir. Ich wollte gerade von der Party erzählen.
Du darfst auch von Partys erzählen.
Ich sehe da kein Problem.
Ja, es wird zunehmend auch immer wieder Familientreffen. Wir haben so viele Wiederholungstäter und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Zweimal im Jahr sehen wir dann immer wieder die gleichen Leute, die dazukommen und man kann einfach hemmungslos über Schreiben reden. Also was gibt Schöneres?
Und die Zielgruppe, sie sind dann veröffentlichte Autoren und Autorinnen oder unveröffentlichte oder wie?
Sowohl als auch. Also wir haben welche da, die haben noch nicht mal angefangen, bis hin zu welchen, die haben schon mehrere Veröffentlichungen. Und wir sehen immer zu, dass wir alle abholen. Also dass es auf der einen Seite keine Überforderung gibt und auf der anderen Seite eben auch keine Langeweile und das funktioniert sehr gut.
Kann man bestimmt auf deiner Webseite entsprechend sich informieren, oder?
Ja, die wundervolle Jasmin Dreier hat auch ein ganz tolles Video dazu gemacht, das sehr aussagekräftig ist, würde ich sagen.
Cool. Du schreibst sehr vielfältig, ne? Du bist vor allem im fantastischen Genre unterwegs, aber schreibst auch Thriller, so unter einem Pseudonym. Stimmt das?
Sowohl als auch. Also ich muss sagen, ich habe als Leserin war ich immer in der Fantastik verhaftet. So, das hat mich einfach so schon immer mitgenommen und bin auch als Testleserin immer in der Fantastik unterwegs gewesen. Habe für Schreiben aber gemerkt, dass ich lieber mit Dingen arbeite, die ich kenne und die ich mir nicht tagelange Arbeit irgendwie selber aus den Fingern saugen muss. Das hat sich jetzt mit den Jahren aber etwas geändert. So, aber deswegen habe ich im Thriller-Bereich angefangen. Also es hat mir über Schreibübungen einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich schreibe die Thriller allerdings auch unter Sonja Rüther. Und Sanne Averbeck, das Pseudonym, ist damals aufgekommen, weil der Verlag wollte das gern so.
Warum?
Sie wollten es ganz neu aufbauen und haben gesagt, da brauchen wir einen neuen Namen für. Und ja, es kam dann alles anders. Also von Vertrag und der Entscheidung, wir möchten gerne ein Pseudonym haben, bis hin zur Veröffentlichung ging dann ein Jahr ins Land und da wurde dann Lüx verkauft an Bastei Lübbe und dann hat sich schon wieder alles geändert und das ganze Programm hatte sich geändert und auch weg vom Thriller-Bereich und mehr zur Romantik hin und ja, dann war das eigentlich alles hinfällig, so mit dem Pseudonym, das wäre dann gar nicht mehr gebraucht gewesen.
Daran erinnere ich mich noch, das war blöd.
Ja, das passiert, also so ist der Buchmarkt halt. Manchmal schnelllebiger als die Veröffentlichung.
So, jetzt haben wir so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht. Ich würde jetzt, bevor wir dich mit Fragen löchern, würde ich vorschlagen, dass wir uns erst ein bisschen allgemein über unsere Bücher unterhalten, Lesestoff, was wir gerade lesen oder auch schauen oder spielen oder keine Ahnung, und wir vielleicht auch einen Blick auf die aktuelle Bestenliste werfen und dann ja so ein bisschen tiefer noch in dich eindringen sozusagen.
Das klingt gut.
Ist mir jetzt spontan eingefallen, siehst du mal. Was hältst du davon, Margot?
Das fände ich sehr gut.
Wunderbar. Was liest du denn gerade, Sonne?
Oh, jetzt gerade lese ich noch Gott im Unglück. Das ist von Martinez. Und das ist so ein Fantastikroman, wo man sich seinen Gott aussuchen kann über so eine Art Single-Börse. Also es gibt so eine Plattform, wo man sagt, ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen mehr Glück und guck mal, welcher Gott passt zu mir. Was muss ich dafür anfordern? Muss ich dafür meine Seele hergeben? Oder reicht es, wenn ich einen Schrein aufbaue? Und ja, dann kommt ein Waschbär bei dem Protagonisten ins Haus und das ist sehr witzig. Also, ich kann es empfehlen.
Ist das neu oder ist das älter?
Ist schon älter. Ich habe das schon vor Jahren geschenkt bekommen, aber wie das so ist, Berufskrankheit, man kommt zu wenig zum Lesen und irgendwann denkt man, ach, den Stapel, den muss ich jetzt langsam mal ein bisschen abbauen und dann nimmt man sich nur das so nach und nach ein Buch zur Hand.
Das kenne ich sehr gut. Ich pendel seit kurzem jeden Tag 2 Stunden in jede Richtung und der Stapel der ungelesenen Bücher schmilzt so ganz, ganz langsam ab.
Ja, pendeln hilft. Das fehlt mir.
Ja, das fehlt mir auch. Ich mache gerade tatsächlich auch eine Lesepause. Ich habe kein aktuelles Buch. Also ich bin gerade total langweilig. Ja. Und ich schaue nicht mal eine fantastische Serie oder einen fantastischen Film an. Ich gucke gerade Arrow.
Oh ja, das haben wir auch am Wickel. Meine Tochter, die ist total begeistert davon. Ich bin mir noch nicht so ganz eins, ob ich so mit der Geschichte klarkomme. Also die ersten Folgen fand ich jetzt...
Ja, es ist halt ein Selbstjustiz-Ding von so einem weißen Macker.
Ja.
Ja, also die Geschichte selber, ich weiß auch nicht. Ich finde es ganz unterhaltsam, also Popcorn, aber ich würde es jetzt nicht wirklich empfehlen. Irgendjemandem wüsste ich nicht, wem ich das empfehlen könnte. Also es ist ganz nett, es ist spannend, aber ja, ich glaube, wenn man das durch hat, hat man es auch schnell wieder vergessen.
Das glaube ich auch, es hätte ein bisschen mehr Tiefe vertragen können.
Ja.
Grundsätzlich finde ich diese Selbstjustiz-Sache ja immer sehr interessant, wenn man so als Zuschauer dann sitzt und sagt, naja, aber es ist ja auch ein Böser, der hat es ja auch verdient. Und wo man dann eigentlich merkt, dass man in so einen Bereich reinkommt mit, ja, aber dafür ist ja die Justiz eigentlich da. Also es kann ja trotzdem nicht in Ordnung sein. Das war ja bei Dexter ähnlich. So, naja, ist halt ein Serienkiller, aber er bringt ja nur die Bösen um. Und ich finde das ganz spannend so, wenn man die Thematik so mal anfasst und dann auf sich selber schaut, legitimiere ich das jetzt? Sympathisiere ich mit dem Täter? Oder nur bei Arrow fällt das halt nicht so ins Gewicht wie bei Dexter.
Ich glaube, bei Arrow stören mich am meisten diese pseudo-heroischen Floskeln, die sich ständig um die Ohren schlagen. Aber jeder, ne? Also da stehen die dann hin und hauen irgendwie so einen dummen Klopper raus, der halt typisch Ami ist.
Ja.
Irgendwie.
Also was mich da wesentlich mehr begeistert hat, das war Black Mirror. Also die Folgen, die habe ich so weggesuchtet und dachte nur, was für geniale Ideen da so hinterstecken.
Da kenne ich nur die erste, die fand ich genial, aber die hat mich dann so geschlaucht, dass ich nicht mehr weitergucken konnte. Das war so völlig launenabhängig, die Serie. Ich weiß, dass mir die gefällt, aber ich brauche einfach den passenden Gemütszustand dafür.
Also ich habe nach der ersten Folge gedacht, oh je, und das soll jetzt immer um das Schwein und den Politiker gehen, das kann ich nicht ertragen, weil ich da noch nicht wusste, dass jede in sich abgeschlossen ist. Und ich war ganz froh, dass ich dann doch noch mal rangeführt wurde.
Ja, Margot, wie schaut es denn bei dir aus?
Okay, Richtung Fantastik lese ich im Moment auch nichts. Ich lese im Moment The Big Lebowski in Philosophy. Das ist eine Sammlung von Abhandlungen, Essays über den Film The Big Lebowski. Recht interessant zu lesen, ist auch wirklich von Leuten gemacht worden, die Ahnung haben. Also das sind Leute, die haben einen Master oder einen Doktor oder eine Professorschaft in Politikwissenschaften und Geschichte und Kulturwissenschaften und sowas und ziehen aus diesem Film sehr, sehr viele Dinge raus, wovon sie dann am Ende zugeben müssen, dass die eigentlich nicht so wirklich da sind, aber dass man es drauflegen könnte. Das ist Teil einer sehr, sehr großen Reihe. End Philosophy gibt es zu Metallica, gibt es zu fast allen Comic-Serien in irgendeiner Form, gibt es zu auch allen großen Buchserien irgendwie in einer Richtung Stephen King in Philosophy, so ein Zeug. Kann ich sehr empfehlen, ist populär wissenschaftlich. Also man muss halt wissen, dass man da dann nicht so wirklich komplett fundierte Sachen ranbekommt, aber die Ideen, die dort präsentiert werden, finde ich recht interessant.
Bevor du jetzt zum nächsten kommst, bist du ein Fan von dem Film?
Ja, absolut. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, wahrscheinlich auch der, den ich am häufigsten geguckt habe.
Ja, passt auch zu dir.
Ja, absolut. Ich bin auch mal an, wenn ich den kurzen Abschweif machen darf, ich bin mal an Fasching, glaube ich, als Dude gegangen. Also Bademantel und kurze Hose und ich habe dann...
Gibt es Bilder davon?
Nee, ich glaube nicht, weil ich alleine mehr oder minder dort gewesen bin, beziehungsweise...
Ach komm, sagst du jetzt mal so.
Das glaube ich auch nicht.
Ich kann das Kostüm noch mal anziehen. Ich habe im Grunde alles noch da.
Oh, bitte, ja. Und dann machen wir das als Bild in den Podcast, in die Keynotes.
Ja, ausgezeichnet.
Ja, also ihr habt es alle gehört.
Ich bin jetzt verpflichtet, so ein Bild davon zu machen. Also nee, ich hatte wirklich alles dabei. Ich hatte auch eine Milchpackung dabei, die ich halt voll mit White Russian gemacht habe, was ich rückwärts als Fehler erwiesen hat, weil das Zeug ziemlich viel Alkohol hat. Und es war Ende Februar, aber es waren halt irgendwie 25 Grad und die Sonne hat geschienen.
Scheiße.
Ja, und ich dann im Bademantel und allem.
Jetzt hätte ich gern Video.
Aber die schönste Szene, die mir dabei passiert ist, und damit bin ich dann allerdings auch fertig, ist, ich bin von meinem damaligen Wohnort dort eingefahren, Zug und sowas. Und wie das dann an Fasching so ist, sind die halt brechend voll. Es ging nach Mainz. Und ich hatte eigentlich gar nicht vor, in diesen Zug einzusteigen, weil direkt angesagt war, da kommen noch zwei hinterher und stand dann halt am Bahnsteig vor diesem Zug mit den offenen Türen und da drinnen die Menschen wie Sardinen eben gequetscht und ich habe überhaupt keine Anstalten gemacht, dort reinzugehen. Und dann ruft plötzlich einer so aus dem Abteil über die Menge, kann mal einer dem Dude Platz machen? Und die haben tatsächlich Platz gemacht und ich habe mich dann noch da reingestellt.
Großartig.
Schön.
Also ja, ja, ich mag den Film sehr. Ich habe den sehr, sehr oft geguckt. Ich habe auch einmal den Fehler gemacht, Lebowski-Saufen zu machen. Lebowski-Saufen bedeutet, man nimmt einen Schluck von, also einen kurzen sozusagen, jedes Mal, wenn der Hauptcharakter Man sagt, was ich glaube in dem Film 163 Mal vorkommt oder so. Also es ist in der Größenordnung von einmal pro Minute. Ich habe es, glaube ich, noch nicht über die Hälfte vom Film hinaus geschafft.
Aber die Hälfte wäre schon sportlich, also.
Ja, aber danach war ich dann auch ziemlich, ziemlich kaputt. ich habe es auch nicht wieder versucht. Aber der Film eignet sich wunderbar, um Zitate da draus zu ziehen. Und auch dieses Buch mit seinen Essays. Also es ist, wie gesagt, ein bisschen hochgestochen. Die Leute geben auch zu, dass das nicht so ganz beabsichtigt war, was sie dort rausziehen. Aber es steckt schon sehr viel da drin, was man interpretieren kann.
Aber das ist ja auch das Spannende daran wahrscheinlich.
Ja, also eigentlich zeichnet sich der Big Lebowski ja dadurch aus, dass es ein Film ist, der keine Handlung hat, aber wunderschöne Einzelszenen und Charaktere, die überhaupt nicht qualifiziert sind, damit umzugehen. Und das Ganze eskaliert dann halt über 2 Stunden immer weiter. Von daher finde ich es umso erstaunlicher, dass sie da so konsistente Bilder und Themen rausgezogen haben, wie sie es geschafft haben.
Das finde ich an den Schulen immer so schade, wenn die Kinder dann irgendwie Gedichte oder so interpretieren sollen.
Oh.
Es gibt ja immer eine Wahrheit dafür, je nach Lehrer. Und ich finde aber, man kann da so viel rein interpretieren. Und auch wenn es zeitgemäß ist und man Dinge dann anders interpretiert, ist das ja auch eine gute Sache. Und dass das oftmals dann so schlechte Noten hagelt, weil irgendwo mal festgeschrieben war, was die Schüler aber daraus zu finden haben. Und
da darf ich mich an der Stelle nochmal 2 Minuten aufregen?
Ja, bitte.
Oh, unbedingt.
Okay. Ich hatte Deutschleistungskurs in der Oberstufe und ich war eigentlich relativ zufrieden mit meiner Lehrerin. Sie hat einen Kapitalfehler gemacht, sie hat uns Effi Briest aufgegeben. Ich habe mich geweigert, dieses Buch zu Ende zu lesen. Aber darum geht's nicht. Wir haben auch den Don Carlos gelesen von Schiller, den viele Leute sehr schrecklich finden. Ich fand den eigentlich ziemlich gut. Und wir haben eine Klausur darüber geschrieben. Und es ging um eine Szene, Spoilerwarnung, ne, das Ding ist ja erst 200 Jahre alt. Don Carlos ist der Prinz von Spanien und er ist aber irgendwie mit den Niederländern verbündet, was ja Protestanten sind, wogegen die katholischen Spanier irgendwie vorgehen müssen. Und er wird dann irgendwann ja außer Gefecht gesetzt sozusagen. Also kommt halt raus, dass er sich mit den Rebellen eigentlich gemein macht. Und sein Vater, der König, setzt ihn dann fest und Es gibt dann eine Szene mit einem Erzbischof, ist das, glaube ich, ein blinder alter Mann, der irgendwie auf zwei Mönche gestützt gehen muss und auch gar nicht mehr selber in der Lage ist, aufrecht zu stehen. Und der trifft sich dann eben mit dem König und ist halt ziemlich wütend darüber, dass er den Don Carlos festgesetzt hat und er das nicht der Inquisition und der Kirche überlassen hat. Und diese Szene sollten wir untereinander interpretieren. Und ich habe halt losinterpretiert und gesagt, ja, das ist ein Sinnbild dafür, dass die Kirche total überaltert ist und geschwächt und überhaupt nicht mehr mit den Bedingungen zu der Zeit zurechtkommt. Und der Kardinal, genau, ein Kardinal war es, kein Bischof. Er ist ja blind und er kann auch alleine gar nicht mehr gehen. Der wird im Grunde nur noch durch seine Umwelt gestützt. Und die Kirche ist eigentlich überhaupt nicht mehr alleine überlebensfähig. Und ich habe die Arbeit dann zurückbekommen und da stand dann dabei, wunderbar hergeleitet, gut argumentiert, leider falsch. Und ich habe auf diese Arbeit 6 Notenpunkte bekommen, also eine 4+. Und auf diese eine Aufgabe gab es alleine 4 Notenpunkte. Also das wäre eigentlich eine 2- gewesen. Mm. Und ich bin nicht damit einverstanden gewesen und habe das auch im Unterricht dann so verlautbaren lassen. Und wir haben tatsächlich eine Doppelstunde dann damit verbracht, meine Interpretation des Don Carlos auseinander zu pflücken. Und mein Kurs war tatsächlich der Meinung, dass meine Interpretation besser wäre als die offizielle, aber sie war halt falsch. Und das steht leider wirklich so im Lehrplan, oder es stand damals so im Lehrplan, dass diese Szene das bedeutet und das halt herausgearbeitet werden muss. Und deswegen habe ich da 4 Notenpunkte weniger bekommen in der Arbeit. Das waren mehr als 2, aber es regt mich auch heute, das ist jetzt glaube ich 13 Jahre her, immer noch genauso auf wie damals, als ich diese Klausur zurückbekommen habe.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe eine Zeit lang Nachhilfe gegeben und das ging die ganze Zeit, also das um Kafka, weil die war so ein riesen Kafka-Fan und die hat da auch links und rechts nicht zugelassen. Also du musstest wirklich hundertprozentig das treffen, was sie haben wollte, sonst hast du halt es nicht geschafft. Punkt. Und er war sehr links und rechts daneben und ich fand es jedes Mal großartig. Also ich war jedes Mal begeistert, was er da alles rausgefunden hat und nee, ich war dann, glaube ich, keine gute Nachhilfelehrerin, weil ich fand das besser. Naja, hat ihm nur mit seinen Noten nicht geholfen.
Ja. Ja, ansonsten habe ich angefangen, Disenchantment zu gucken. Das ist die neue Serie von Matt Groening, wo auch David X. Cohen dran beteiligt ist, der ja Futurama maßgeblich gemacht hat. Habe jetzt nur die ersten 3 Folgen bisher gesehen. Das sind 10, glaube ich, insgesamt. Das ist humoristische Fantasy. Ein Freund sagte mir, es wird besser im Laufe der Staffel. Ich hoffe, dass er recht damit hat, weil die ersten 3 Folgen haben mich nicht so wirklich überzeugt. Und ich habe von einigen anderen Leuten gelesen, dass es jetzt nicht schlecht war, aber auch eben nichts Bahnbrechendes. Und dem muss ich bisher zustimmen. Ich traue allerdings auch besagtem Freund sehr weit. Das heißt, wenn er recht hat und das zum Ende hin noch besser wird, dann gehe ich davon aus, dass es zumindest unterhaltsam ist. Es gibt einige sehr, sehr gute Lacher und es gibt einen wunderbaren Charakter, Lucy. Das ist ein kleiner Dämon, der nur aus Schatten besteht. Und das ist der beste Charakter in dieser ganzen Serie. Und das lässt sich an einem einzigen Zitat verdeutlichen, was auch im Trailer war, also keine Spoilerwarnung. Er sagt nämlich irgendwann, ich möchte alle Krankheiten und Plagen, die die Menschen strafen, nehmen und sie durch Schlimmeres ersetzen.
Oh. Okay.
Und so ist er halt einfach drauf. Also der ist ganz ruhig und gesittelt und eigentlich sogar ein bisschen introvertiert. Und eigentlich sieht er auch ganz niedlich aus. Aber ist halt sehr, sehr böse. Aber wenn sich da nicht radikal viel tut, dann wird das nichts sein, was die Welt irgendwie verändern wird und auch nichts, was man dringend mal gesehen haben muss. Aber es sind, glaube ich, auch nur 10 Folgen. Also wenn man mal einen Samstag übrig hat, dann kann man das durchaus drauf verwenden. Das gibt's auf Netflix. Ja, und meine zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, im erweiterten Feld der Fantastik sind ja auch die Superhelden-Sachen. Und ich habe mir jetzt vor einer Woche den 2. Ant-Man angeguckt. Habt ihr den schon gesehen?
Nee, nicht mal den ersten.
Nee, noch nicht. Also
nicht mal den ersten.
Steht noch auf der Liste.
Hast du den ersten gesehen, Sonne?
Ja, ich fand den großartig.
Okay, ich habe auch beide gesehen, logischerweise. Er knüpft sehr schön an den ersten Teil an, also sehr viel Kontinuität. Susi, ich spoiler dir da jetzt ein ganz kleines bisschen was.
Ich bin da nicht so empfindlich.
Okay.
Aber es hören ja nicht nur Sonne und ich zu. Also Achtung, Achtung, Spoiler-Alarm.
Ganz kleiner Spoiler, Ant-Man wird am Ende vom ersten Film erwischt und unter Hausarrest gesetzt. Und der zweite Film spielt, ich glaube, ein Jahr oder sowas später. Und einer der großen Handlungsstränge ist eben, dass Ant-Man damit zurechtkommen muss, dass er unter Hausarrest gesetzt ist. Also er hat ja zum Beispiel seine Tochter dann auch regelmäßig zu besuchen, muss die halt irgendwie unterhalten, weil, obwohl er nicht aus dem Haus kann und hat deswegen sein ganzes Haus umgebaut. Und es ist ziemlich humorvoll und auch clever gemacht. Ich fand ihn, ich würde sagen, sogar noch besser als den ersten Teil. Er wird allerdings auch eine Ecke fantastischer. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich wissen. Wir sind hier bei der Fantastik-Bestenliste. Ich nehme an, die meisten Leute werden das eher gut finden. Und er hat natürlich einige Post-Credit-Scenes. Und eine davon greift das Ende vom letzten Avengers-Film auf. Aber das haben die meisten, die das gesehen haben, wahrscheinlich auch schon erwartet.
Ja, das war ja Dauerthema. Bei allen, die das gesehen haben und da erstmal saßen, what? Da kam dann gleich Ant-Man im nächsten Atemzug.
Ja. Ja gut, der nächste Film ist ja Captain Marvel, der im MCU rauskommt. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so noch dasteht, aber auf der Wikipedia steht drin, dass der nächste Film, in dem Ant-Man vorkommen sollte, dieser Captain Marvel angeblich sein soll. Was mich ein bisschen wundert, weil der eigentlich in den 90ern spielen soll.
Oh, sie werden das schon irgendwie hinbekommen. Keine Ahnung, ich habe davon noch gar nichts gehört.
Es ist nur Wikipedia, es kann auch einfach sein, dass die Unrecht haben.
Okay.
Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber es wäre natürlich recht interessant. Das Ende gibt das auch her, finde ich.
Ja, ich bin gespannt. Also gucken werden wir es auf jeden Fall, weil das ist alles Pflichtprogramm für uns.
Dann wünsche ich dir viel Spaß.
Danke.
Ich muss mal ganz kurz auf Ant-Man zurückkommen. Weil, obwohl ich das nicht gesehen habe, habe ich neulich, ich glaube Deutschlandfunk war das, haben die einen Ameisenexperten in den zweiten Teil geschickt, um das von dieser Seite zu beleuchten. Also so ein, keine Ahnung, Insekten, irgendwas, ein Ameisenfan. Und der, also, der war etwas zwiegespalten, weil einerseits schon sehr unterhaltsam ein Popcorn-Kino, andererseits halt völlig das Wesen der Ameisen verkannt. Da war der ein bisschen verzweifelt. Und parallel habe ich jetzt hier einen Arnstore.net gefunden. Da gibt es Mehlkäferlarven als Futter und verschiedene Ameisenfarmen zu kaufen. Und Ameisen aus Asien kann man da bestellen. Und ja, aus Südeuropa.
Das ist bestimmt besonders schön, wenn dann das Ding dann runterfällt und die dann nach draußen wandern.
Möglicherweise.
Ich möchte nicht wissen, wie viele arme Eltern von ihren begeisterten Kindern dazu gebracht wurden, solche Ameisenfarmen zu kaufen und dann entweder damit leben mussten, dass die alle jämmerlich gestorben sind oder dass da irgendwas kaputt gegangen ist und dann die ganze Wohnung voller Ameisen war.
So wie damals mit den Wüstenrennmäusen, so, wo man dann ständig die Gänge zerwühlt hat, um diese Mäuse rauszuholen. Also wir hatten welche in der Klasse. Stellen wir es bei den Ameisen vor, wenn man das ganze Ding dann immer schüttelt, damit die dann ihre Gänge neu machen. Also.
Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, wie grausam.
Ja, Kinder sind grausam. Ja, ich schreibe Horror und so. Also ich weiß nicht, es liegt vielleicht nahe, ich weiß es nicht. So, das ist dann der Ameisenhorror. Erdbeben.
Das wäre doch mal eine interessante Prämisse für so einen Roman, oder? Also ein Horrorroman aus der Sicht eines Ameisenschwarmbewusstseins. Hm. Gar nicht die einzelne Ameise, sondern wirklich der Schwarm.
Genau, und einer hat dann diesen Brain-Parasiten, der sich dann da einnistet und diese eine Ameise
anders steuert. Boah, dieser Pilz, ne?
Mensch,
falls
ja.
ihr wirklich mal Gänsehaut bekommen wollt, sucht mal auf Google nach Ameisen und Hirnpilz oder sowas. Da gibt es einige Videos davon im Zeitraffer, wie das aussieht. Das geht ziemlich unter die Haut. Das ist echter Body Horror.
Wir können das in den Keynotes
verlinken.
Okay.
Für alle Leute, die heute nicht mehr vorhatten, schlafen zu gehen.
Also, ja. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, ob ich das möchte.
Gut. So, also wie gesagt, ich habe nicht so viel Lesestoff zu bieten. Sollen wir uns mal die Fantastik-Bestenliste angucken?
Oh ja.
Ja, sehr gerne.
Sehr gut. Also ich freue mich zuerst mal, weil wir haben erstmalig auf der Liste tatsächlich einen massiven Frauenüberschuss. Wir haben auf der Liste 8 Frauen und 2 Männer als Autoren.
Die auch beide ganz am Ende.
Ja, ich habe das nicht gesteuert. Ich kann nichts dafür. Nee, aber es stimmt ja nicht ganz am Ende.
Ja, aber jetzt müsst ihr ja wieder kommen. Das kann man ja nicht lesen, das sind ja Frauenromane.
Das sind ja Frauenromane, ja, das sind alles Frauenromane, natürlich.
Das musste ich mir schon anhören, ich würde dein Buch ja lesen, aber es ist ja ein Frauenroman. Warum? Weil ich eine Frau bin? Man weiß es halt nicht.
Ja, Frauen können auch Science-Fiction nicht. Wir haben das schon diskutiert mit Lara in dem Podcast, da gibt es eine eigene Folge dazu.
Schön.
Dass Frauen ja nicht Science-Fiction auch können. Genau.
Das werde ich immer anhören. Das ist bestimmt spaßig.
Wenn ich sowas höre, möchte ich immer nachfragen, welches Gen das denn bitte ist, das dafür verantwortlich wäre. Aber vielleicht kommt da einfach nur der Bioinformatiker in mir durch.
Also wenn du das rausgefunden hast, dann sag mal Bescheid, dann weiß ich wenigstens, warum ich das nicht kann.
Ja.
Theoretisch.
Warum du das alles gar nicht gekonnt hast, was du getan hast.
Genau.
Okay, also falls ich irgendwann mal in dem Bereich eine Dissertation schreiben sollte, werde ich das als Forschungsthema vorschlagen und mich dann an den seltsamen Blicken des Professors oder der Professorin ergötzen.
Naja, es gibt ja sehr viele Dinge, über die irgendwelche Diplomarbeiten geschrieben wurden. Da würdest du wahrscheinlich nicht mal so sehr aus dem Rahmen fallen.
Das kann allerdings sein. Ach ja, da fällt mir gerade noch ein, von wegen Diplomarbeit. Ich lese gerade übrigens noch eine Magisterarbeit. Da geht es um, ja, ich mache sowas, ich lese auch mal Dissertationen, wenn mich das interessiert. Die ist aus Düsseldorf, den Namen der Dame finde ich sicher gleich auch noch raus. Es geht um die Rolle der Religion bei der Entstehung der modernen Fantasy. Und ich bin jetzt auf Seite 18 von 100 oder sowas. Bisher ist nur sehr, sehr viel Herleitung drin, also wo eigentlich Fantasy herkommt und wie das entstanden ist und was so die Umstände der Zeit waren. Aber ich habe schon mal so ein bisschen vorgeguckt, also es greift relativ weit um sich, soweit wie das eine Magisterarbeit eben tun kann. Aber der Grund, warum ich das eigentlich erwähne, ist, dass es im Umfeld von dieser Frau, Maike Hartwig heißt die, und des Mythos-Magazins, in dem das unter anderem veröffentlicht wurde, wo die Dame auch ein paar Mal veröffentlicht wurde, aber auch ganz generell der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, habe ich herausgefunden, gibt es unglaublich viele Hausarbeiten, Seminararbeiten, Magisterarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten, die sich mit der Fantasy als Genre und als kulturwissenschaftliches und kulturhistorisches Phänomen beschäftigen. Wer also da sich mal ein bisschen in die Hintergründe einlesen möchte, es ist ein bisschen fokussiert aufs Nordische und Mitteleuropäische, aber da kommt die Fantasy ja eigentlich auch her, zumindest unsere moderne Fantasy, die Tolkieneske. Aber auf jeden Fall sehr viele Themen, sehr breit gestreut, relativ gut aufgearbeitet, das, was ich bisher gelesen habe. Und ja, auch sehr aufschlussreich. Also es hat mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen eine neue Perspektive gegeben. Es ist nichts bahnbrechend Neues dabei, meiner Meinung nach, aber das ist bei ja, Bachelorarbeiten, Seminararbeiten, Hausarbeiten, ja meistens auch so. Die Magisterarbeiten und Masterarbeiten greifen ein bisschen weiter. Auf jeden Fall für Leute, die sich über für die Hintergründe interessieren, wissen wollen, wo das herkommt und vielleicht auch einfach ein bisschen besseres Verständnis dafür haben wollen, kann ich das sehr empfehlen. Das gibt's online auf den ganzen Lehrstühlen abzurufen, die PDFs kostenlos. Einfach mal danach suchen.
Ja, cool. Kannst du auch, wenn du magst, mir die Links schicken, dann können wir das auch in die Shownotes packen. Ich habe vorhin Keynotes gesagt, ne? Ist euch gar nicht aufgefallen.
Ne? Nein, allerdings.
Siehst du mal. Test durchgefallen.
Oh, verdammt.
Wie damals in Deutsch bei Don Carlos.
So, ihr Lieben, sollen wir die Fantastik-Besten-Liste von hinten oder vorne aufrollen? Was meint ihr? Sollen wir direkt bei Platz 10 einsteigen oder bei Platz 1?
Ja, wo du mich so fragst. Also ich habe gerade Platz 1 hier vorne.
Ja gut, dann machen wir mal Platz 1. Da kann ich nichts zu sagen. Das steht auch, ich kann ja selten was zu den Büchern sagen, weil irgendwie vote ich an meinen Jurymitgliedern manchmal auch vorbei. Also es sind jetzt zwei Bücher nominiert, beziehungsweise platziert, die ich gelesen habe. Nee, eins nur, sehe ich gerade. Genau. Deshalb kann ich auch zu neun anderen überhaupt nichts sagen. Aber dieses auf dem ersten Platz, Zerrissene Erde von N.K. Jemisin, das interessiert mich schon sehr. Das liegt auch schon sehr, sehr weit oben auf meinem Stapel.
Ich weiß gar nicht, wovon das handelt, ehrlich gesagt. Steht da jetzt auch nicht daneben?
Ja, das kommt noch, der Text, weil dies ist ja nicht veröffentlicht, während wir hier das aufnehmen. Deswegen werde ich das mal kurz für euch recherchieren und euch
Ich habe es offen, wenn ich darf. Ich habe die Seite von Drömer Knauer offen. Und dieser Podcast läuft ja auch unter anderem unter dem Label Magophonie, also muss ich hier eigentlich auch immer mal was vorlesen.
Mach mal.
okay. Die spektakuläre Fantasy-Endzeit-Saga von New York-Bestseller-Autorin N.K. Jemisin, von einer riesigen Fangemeinde geliebt und ausgezeichnet mit dem Hugo Award. Inmitten einer sterbenden Welt hat die verzweifelte Esson nur ein Ziel, ihre Tochter aus den Händen eines Mörders zu befreien, den sie nur zu gut kennt. Sie hat sich im Herzen des Landes Sansia einen gewaltigen Riss voll brodelnder Lava aufgetan hat, dessen Asche den Himmel verdüstert, scheinen immer mehr Menschen dem Wahnsinn zu verfallen. So lässt der Herrscher seine eigenen Bürger ermorden. Doch nicht Soldaten haben Essens kleinen Sohn erschlagen und ihre Tochter entführt, sondern ihr eigener Ehemann. Essen folgt den beiden durch ein Land, das zur Todesfalle geworden ist. Und der Krieg ums nackte Überleben steht erst noch bevor.
Oh Gott.
Also, apokalyptische Fantasy. Ich finde, das Cover vermittelt das gar nicht so, auch wenn da dieser Riss im Land mit drauf ist.
Aber es ist sehr schön, das Cover. Das finde ich sehr ansprechend.
Ja.
Wenn ich mit Kindern höre, da ist bei mir immer schon der Ofen so halb aus, weil ich, seit ich selber Kinder habe und dann Vater bringt sein Kind um und so. Das wäre so eine Thematik, da würde ich persönlich eher Abstand von nehmen, aber das nicht, weil ich es blöd finde oder so, sondern weil ich da einfach zu sehr involviert wäre. Das würde mir echt nahe gehen, glaube ich. Also ich finde es spannend. Ich finde es auch, ich glaube, es ist auch einfacher, das zu schreiben, weil man ja weiß, wie es ausgeht. Ich habe auch in meiner Horror-Tannenbaum-Geschichte, da sind ja auch Kinder mit dabei, aber da ich einfach die Kontrolle darüber hatte, ist das nicht so schlimm. Aber es ist auch bei Horrorfilmen, sobald da irgendwie Kinder involviert sind, als Leidtragende, da.
Ja, kann ich, also ich habe keine Kinder, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, weiß nicht.
Das hat bei mir auch so den gravierenden Unterschied. Davor war mir das tatsächlich egal. Und da hat mich das nicht so gekratzt, weil es war halt, ja, gehört zum Film dazu. So. Aber ja, mit den eigenen Kindern, da bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber ich finde das Cover unglaublich ansprechend.
Dann leite ich mal über zum zweiten Platz. Das ist von, ich habe es ja nicht so mit der Aussprache von Namen, Tomi Adeyemi, Children of Blood and Bone, Goldener Zorn. Besonders freut mich bei dieser Liste jetzt, dass die ersten beiden Plätze an Women of Color gehen. Also sowohl Jemisin als auch Adeyemi sind eben Women of Color. Und ich lese gerade mal schnell aus einer Rezension von Deutschlandfunk Kultur vor, was so also ein bisschen die Faszination, die ich für das Buch, obwohl ich es auch nicht gelesen habe, aber ich will es unbedingt lesen, gerade weil es halt so ein wichtiges Thema auch behandelt. Dieses Buch ist Teil einer revolutionären Bewegung, die wir gerade erleben. Junge Frauen wollen endlich die Rassismen, Sexismen und alten Privilegien im Literaturbetrieb, der Filmwirtschaft und der Gesellschaft überwinden und finden zum ersten Mal Gehör. Mit einer ungeheuren Kraft, abgeklärt wie eine Autorin, die seit Jahrzehnten Bestseller veröffentlicht, treibt Adeyemi ihre Geschichte vorwärts. Sie will schwarzen Teenagern endlich Lesestoff bieten, indem sie sich wiederfinden und weißen Teenagern eine neue Perspektive. Es scheint, als habe Tomi Adeyemi sich ganz allein die Last der Black Lives Matter-Bewegung auf ihre jungen Schultern geladen. Wird sie dem Druck, den eine Bestseller-Trilogie mit sich bringt, tatsächlich standhalten können? Gut, also der letzte Satz, den finde ich ein bisschen, ja. Aber das ist eben dieses Buch, das wird ja jetzt dermaßen auch gerade durchs Feuilleton gepeitscht. Und ich glaube auch zu Recht. Ich habe auch schon negative Kritiken dazu gelesen, die haben mich aber überhaupt nicht überzeugt. Deswegen.
Ich finde, man merkt, dass etwas wirklich gut ist, wenn dann so die ersten negativen Kritiken irgendwo kommen und dann man ja, das einmal vergleichen kann und dann sehen kann, so, okay, das spricht für sich, das muss ich lesen. Also finde ich wahnsinnig spannend und auch das hat ein tolles Cover. Also manchmal könnte man denken, ihr sucht das auch nach dem Cover aus, weil die haben alle echt außerhalb schöne Cover.
Aber man muss ja auch sagen, dass die Cover in den letzten Jahren auch wirklich, wirklich gut geworden sind von den, gerade jetzt, nicht nur jetzt die Großverlage, sondern auch die kleineren Verlage. Da gibt's ja auch kaum Ausreißer mehr. Also es gibt schon noch ein paar Ausreißer, aber die meisten Cover sind doch eigentlich ganz gut, oder?
Ja, also Vor allen Dingen passen die auch zum Inhalt, das finde ich so toll.
Ja.
So, also wenn dann Beschwerden kommen, also wir haben das gerade so im Kleinverlagsbereich, dass dann sagt so, oh, das Bild hier, das habe ich auf einem anderen Cover schon gesehen. Ja, aber das ist halt mit diesen Datenbanken so, man hat ja kein Exklusivrecht dann auf das Bild, es sei denn, man bezahlt eine Menge Geld, aber sei doch froh, es passt zum Inhalt. Es ist noch angepasst, es ist noch verändert worden und so, aber du weißt wenigstens auch, was für eine Geschichte du kaufst und nicht so wie damals, wie bei der Schwerttänzer-Saga von Jennifer Robertson. Mhm. Da hast du dann plötzlich einen schwarzen Typen mit einer Axt vorne drauf gehabt. Der kam in diesem gesamten Buch aber nicht vor, weil es ging halt um Schwerttänzer. Aber das hatten sie halt irgendwo noch liegen, das Bild. Und es passt zur Fantastik und das nehmen wir halt mal. Und das finde ich halt jetzt großartig, dass du wirklich innovative Cover hast und die eben zum Inhalt passen.
Ja. Magst du mal dir den dritten, die Drittplatzierte zur vornehmen hier?
Die Christina Dachler. Ja, also Vox, das begegnen wir dauernd im Moment. So, also ich weiß nicht, ich sehe das Cover jetzt bestimmt in 2 Tagen zum 10. Mal und sehe auch immer nur dieses erste, diesen ersten Satz, nur 100 Wörter am Tag und denke, wie soll man das machen? Also meine Gedanken bleiben tatsächlich an diesen nur 100 Wörter am Tag hängen und ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Und das, also ich finde das wahnsinnig spannend vom Cover her, sowohl mit diesem X vor dem Mund, so was ja schon eine Menge aussagt, als auch vom Inhalt. Also das werde ich auf jeden Fall noch lesen. Ich weiß nur noch nicht, wann.
Ich habe es gelesen und ich finde es auch wirklich gut. Ich habe jetzt in der letzten Zeit einiges an Kritik auch gelesen. Ich kann es teilweise nachvollziehen. Ich finde nur, dieses Buch muss man so ein bisschen in die Metaebene auch heben. Dass man nicht jetzt hier nach jedem Logikfehler sucht, sondern einfach mal so ein bisschen abstrakt das auch sieht, die Geschichte. Also ich finde es wirklich, wirklich gut, das Buch.
Okay, das werde ich mal mitnehmen, wenn ich es dann lese, weil ich bin ja gerne jemand, der dann, wenn da so wirklich grobe Logikfehler oder irgendwas sind, der dann auch so ein Buch so gerne mal zur Seite legt. Und ich finde das immer schade. Also das habe ich früher nicht gehabt. Aber das hängt so mit dieser vielen Textarbeit zusammen, so dass man manchmal dann so über kleine Stolpersteine gar nicht mal so drüber hinwegkommt. Und dann diese Idee, die aber immer noch dahinter steht und ja unterhaltend ist und inspirierend ist, so dass die dann da drunter leidet, dass man sich da nicht von trennen kann.
Über Platz 4 haben wir uns letztes Mal schon ein bisschen unterhalten.
Mhm.
Das ist auch das erste Buch, was jetzt hier wiederholt platziert ist. Merle Lafferty.
Und das, aufgestiegen.
Genau, aufgestiegen von Platz 9 auf Platz 4. Bestimmt, weil wir so fasziniert uns darüber unterhalten haben, ohne es zu kennen, oder?
Ja, natürlich. Ich sehe da gar keine andere Möglichkeit.
Hast du es inzwischen gelesen?
Nein, ich hab vorhin ja erwähnt, was ich alles gelesen habe. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge auch mal gesagt, ich bin ja leider gar nicht so der Vielleser, also zumindest nicht Belletristik. Ich lese halt rundherum alles Mögliche, zum Beispiel Magisterarbeiten und Dissertationen. Da bleiben die Romane leider ein bisschen hängen hinten dran.
Ich glaube, das eignet sich gut für Science-Fiction-Einsteiger und Einsteigerinnen, weil es jetzt nicht so, ich glaube, das ist nicht so mega technisch, sondern einfach ein ordentlicher Weltraum-Thriller, so vom Eindruck her. Ich muss lesen. Ich werde es lesen. Ich habe es ganz fest vor.
Irgendwann.
Ja.
Das mal im Auge behalten. Ich weiß auf jeden Fall, wen ich schenken könnte. So.
Ja. Auch Platz 5 ist ein Wiedereinsteiger. Auch aufgestiegen von Platz 6 auf Platz 5. Elia Brandt, Sand und Wind, die Legende der Roten Wüste. Und da muss ich sagen, das ist jetzt eins der Bücher, da würde ich jetzt tatsächlich vom Cover her würde ich es mir nicht kaufen. Das ist so, keine Ahnung, irgendwie so ein typisches Beispiel. Das Cover spricht mich überhaupt nicht so richtig an. Aber der Inhalt, den finde ich total spannend.
Ich glaube, weil das Cover so ein bisschen 80er-mäßig
ja, aussieht. Ja, wahrscheinlich. Ne? Habe ich vielleicht einfach früher zu viel davon gesehen und gelesen. Jetzt mittlerweile kennt man das ja schon fast gar nicht mehr. Da ist ja schon wieder ein neuen Touch hat es dann. Aber ich bin da, glaube ich, vorgeprägt.
Es erinnert mich auch ein bisschen an die Einsendung, die in der Coverwerkstatt vom Self-Publisher, mit dem du mich dieses Jahr auf dem Litcamp ja infiziert hast.
Was?
Ja. Suse proliferiert hier gute Metaliteratur. erinnert mich ein bisschen an die Sachen, die dort eingereicht werden. Und die machen ja eigentlich fast immer 3 Cover. zumindest in den Ausgaben, die ich bisher gelesen habe. Und da ist eigentlich immer ein gutes dabei, ein schlechtes und eins, was Stärken und Schwächen hat. Das erinnert mich sehr an die letzte Kategorie. Es ist nicht wirklich schlecht, finde ich, aber wie du schon gesagt hast, da gibt's einige Sachen, die man ändern könnte. Zum Beispiel alleine, wenn man mal den Rotton reinbringen würde, der dann am Titel erwähnt wird. Ich glaube, das würde dem schon ein bisschen was geben.
Mir ist es zu unruhig. Es sind zu viele Elemente da drin. Diese Federn, die da rumfliegen, ich habe keine Ahnung, was die Federn da sollen. Und in jeder Ecke ist irgendeine Schrift. Aber gut, ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, rein thematisch, dass es auch zu deinem Buch passen könnte, Geistkrieger, ne? Auch Mythen und Magie, alte Magie, und das klingt so ein bisschen danach. Also ich werde es auf jeden Fall auch lesen. Ich habe jetzt im September ein bisschen Urlaub, da habe ich auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Lesezeit.
Aber das finde ich auch, wenn ich da kurz reingrätschen, das Schöne an der Bestenliste, dass das eben nicht am Cover scheitert oder auch nicht an den Verkaufszahlen, sondern dass sich die wirklich angeguckt werden, dass es inhaltlich bewertet wird.
Das ist uns auch wirklich wichtig in der Jury, dass da, also ich lege sehr, sehr viel Wert auf Diversität, dass wir nicht nur die großen Verlage auch immer drin haben. Wir haben jetzt auch auf 10 Plätzen haben wir 4 kleinere Verlage sind da platziert. Und ich finde das schon, wenn man die Fülle an Neuerscheinungen im Jahr, so die Verteilung auch sich anschaut, ne, die Großverlage, die haben halt eine unglaubliche Masse an Büchern, die raushauen jährlich. Und da finde ich es dann trotzdem schön, dass wir verhältnismäßig viele kleinere Verlage auch immer platziert haben und auch unbekanntere Autoren und Autorinnen, ne? nicht nur die Platzhirsche. Ja. Im Gegenteil, also die Platzhirsche haben wir sogar fast eher selten.
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
Wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, das finde ich auch sehr schön, weil gerade wenn man jetzt im Kleinverlag veröffentlicht hat, oder so, das Marketingbudget ist nun mal sehr begrenzt und wie man weiß, Marketing ist alles für die Sichtbarkeit, und es ist schon schwierig, so da überall mitzuhalten. Und dann ist es besonders schön, wenn man aber sieht, dass eine Fachjury sagt, so ja, aber das finde ich toll, was du da gemacht hast, und das kriegt unsere Anerkennung, so weiß man wenigstens, ja, aber ich schreibe nicht umsonst, so ist es gut.
Mhm, ja. So, wer macht Platz 6 von euch?
Kann ich leider gar nichts zu sagen, aber Meerjungfrauen finde ich schön. Also finde ich immer, also schon seit meiner Kindheit ein sehr faszinierendes Bild, so mit den Meerjungfrauen in diesem rauen Wasser. Aber ich kann zu dem Buch leider gar nichts sagen.
Da gab es auch diesen Film, Meerjungfrauen küssen besser?
Das
war nichts mit einer Meerjungfrau. Da gab es mit Daryl Hannah.
Ja, genau.
Gab's
nicht Super Splash, aber Splashed oder Splash hieß der. Und
ja,
genau. Die dann noch in der Badewanne irgendwie saß am Ende. Und ja,
den hat eine Jungfrau am Haken.
Genau.
Ich hab's gerade recherchiert. Oh Gott, das erinnert mich jetzt an einen anderen Film. Kennt ihr den? Jetzt kommen wir völlig vom Thema ab.
Ja.
Ein Film mit Senta Berger, als die Frauen noch Schwänze hatten.
Oh,
kennt den jemand von euch?
Schmackofatzen, war das? Wir müssen Schmackofatzen für Essen und so.
Ich weiß es.
Nein, ich meine natürlich nein.
Ich hab den als Kind gesehen. Meine Eltern haben mich solche Filme als Kind anschauen lassen.
Meine auch. Entschuldigung, Mama, Papa, jetzt ist es raus.
Ja.
Als die Frauen noch Schwänze hatten.
Großartige Filmempfehlung, absolut. Also da kann man auch bestimmt ein Trinkspiel draus machen, Marco.
Ja.
Wenn du da mal Bock drauf hast, den können wir echt uns mal angucken. Kommst du mal vorbei, dann macht man ein Trinkspiel draus.
Ja, beim nächsten Litcamp können wir da einfach...
genau, beim nächsten Litcamp.
Okay, mach also mal. Wir haben jetzt schon die Nachtsession festgelegt, wir machen Trinkspiele mit Filmen.
Ja.
Bin ich dabei.
Genau. Sehr gut, ja, sehr gut.
Ja.
Also, ich glaube, wir sind jetzt aber völlig von einem literarischen, fantastischen Roman mit psychologischer Tiefe etwas... aus der Spur gekommen.
So, wir sollten vielleicht nochmal erwähnen, dass der Roman Die letzte Reise der Meerjungfrau heißt und von Imogen Hermes Govar ist. Der war auch letzten Monat schon auf dem 8. Platz mit dabei, dieses Mal auf dem 6.
Ich bin sehr dankbar, dass du das jetzt übernommen hast, weil du kannst das auch so gut aussprechen.
Ja, das bin ich auch ganz beeindruckt.
Aber wie wir letzten Monat gelernt haben, ich kenne den Namen auch nur aus einem Videospiel. Also wer sagt, Videospiele bilden nicht, ne? könnt ihr jetzt auf diesen Podcast verweisen.
Ja, immerhin. Ne? Der nächste Name, den kann ich zumindest aussprechen, das ist Susanne Röckel, der Vogelgott. Auch ein kleinerer Verlag, Jung und Jung. Ich habe noch nie vorher von diesem Buch gehört. Das habe ich jetzt auch durch die Bestenliste tatsächlich kennengelernt. Und ja, das finde ich halt auch so spannend an der Liste, ne? Weil, also ich sichte ja wirklich bestimmt 20 bis 30 Bücher pro Monat für die Liste. Und ich lese sie natürlich nicht alle komplett, ne? Ich bleibe dann immer an meinen Buchtipps, die ich dann später wahrscheinlich auch nominiere, hängen. Aber ich lese überall dann rein. Und das ist mir jetzt bei der Recherche überhaupt nicht begegnet. Aber cool.
Klingt auf jeden Fall sehr ansprechend. So ein bisschen Wahnsinn, was Düsteres. Also
ein Weird Tale für unsere Zeit, mitreißend und verstörend. Ich bin generell ein großer Fan dieser Weird-Bewegung und auch der Tatsache, dass es dieses Genre gibt und Bücher dort einsortiert werden, weil es wirklich eine, es sind sehr interessante Arten von Geschichten, die eben das Seltsame im Menschen ergründen, ohne sich da jetzt auf eins der der etablierten Genres draufzuwerfen.
Ich muss ja spontan jetzt auch an Birdman denken, was mich so nachhaltig irgendwie, ich weiß nicht, fast schon verstört hat. Ich habe ewig über diesen Film nachgedacht. Aber das öffnet irgendwie Tür und Tor für diese Thematik. Also das Buch spricht mich auch gleich wieder an, obwohl das garantiert ganz anders sein wird als der Film. So, aber ja, hat mich bei Wahnsinn und Vogel und Federn, Vogelfedermensch.
Ja, sagt mir gar nichts, Birdman.
Das war mit Keaton, Michael Keaton. Mhm. Der hat er nicht auch Oscars gewonnen? Der war völlig abgefahren. Der flog irgendwann auch noch durch die Gegend, der Typ und so. Also ja, ich sag jetzt lieber nichts. Vielleicht kommen sonst ganz viele Stimmen, die sagen, du hast den Film nur nicht verstanden.
Oh, das klingt aber nach einem Film für mich. Ich liebe ja, also einer meiner Lieblingsfilme ist ja Brasil.
Ja.
Kennt ihr den?
Mhm.
Oh, ja.
Ja.
Also ich bin ja ein großer Fan von Terry Gilliams auch, der unter anderem Brasil gemacht hat. Aber also Brasil war dann einfach nur noch verwirrend, fand ich. Aber das war zum Beispiel The Fisher King für mich auch. Also vielleicht bin ich einfach für Terry Gilliams nicht hart genug. liegt dann vielleicht eher an mir. Birdman hat übrigens auch einen Oscar gewonnen, wie ich gerade auf Wikipedia sehe.
Ach.
Und der Zach, oh Gott, wie wird der Name ausgesprochen? Galifianakis, der unter anderem auch der in den Hangover-Filmen mitspielt. Der spielt auch in Birdman mit.
Okay.
Aber tut mir leid, ich habe dich jetzt unterbrochen, kann das sein?
Wen jetzt?
Wen?
Susanne? Anscheinend nicht, der Gedankengang ist weg.
Nee. Bin ja auch schon
du alt. Wolltest von Brasil erzählen, glaube ich.
Nee, wollte ich nicht. Den kann man ja nicht erzählen, den Film.
Aber das
nee.
Ich wollte nur erwähnen, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist und aber den kannst du auch nicht mit jedem gucken, weil viele ist ja auch wirklich zu viel. Ich kenne kaum jemanden so in meinem näheren Bekanntenkreis, der was mit dem Film wirklich anfangen kann.
Aber das fällt ja auch wieder so unter die Kategorie abstrakt und dass man manchmal einfach einen Schritt zurücktritt und etwas auf sich wirken lässt, ohne zu versuchen, alles greifen zu können, sondern einfach so ein bisschen das große Gesamte angucken und schauen, was macht es mit mir oder was bleibt hängen oder ja, zu was inspiriert mich das.
Das ist genauso wie dieser eine Film mit Johnny Depp ist der, wo Fische durchs Bild fliegen. Wie heißt denn der? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe.
Nicht Gilbert Grape, sondern der hat auch so einen komischen Namen. Ich recherchiere mal kurz.
Ja, mit Fische durchs Bild fliegen, irgendwas war da, aber...
Ja. Oh Gott, hat der viele Filme gemacht. Fear and Loathing
in Las Vegas. Das war ja der Drogenfilm. War das da mit den Fischen?
Nee, warte. Arizona Dream, oder was? Arizona Dream?
Das kann sein. Fear and Loathing in Las Vegas fand ich persönlich großartig, weil ich das Buch großartig fand. Also das Buch ist schon sehr abgefahren.
Der hat aber auch, ich habe jetzt gerade hier Wikipedia aufgerufen von dem, der hat ja auch echt viel zu viele Filme. Der kann jetzt mal aufhören.
Nein, bitte nicht.
Doch, ich gucke den eh nicht mehr. Seitdem der da so häusliche Gewalt und so, wird der von mir boykottiert. Da bin ich streng.
Ich finde das so schade, dass es so viele Schauspieler sind, wo man hinterher wirklich Bauchschmerzen hat, das noch zu gucken. So. Und die Leistung ist ja trotzdem da in dem Film, also die ist ja trotzdem gut, aber wo man dann einfach sagt, aber menschlich kann ich das gerade nicht mehr, weil mir ging das mit Mel Gibson so. Also nachdem ich dann diese Tonbandaufnahme gehört hatte, dachte ich nur, nein, bitte nicht, mein Held.
Und Tom Cruise, ne? Ja. Scientology. Ja. Der ist für mich auch ein, ich war als Teenager, ne? Ganz, ganz typischer Teenager, weil ich habe alle Poster der Bravo von Tom Cruise gesagt. Und mein Zimmer plakatiert. Ich hätte keine Tapete gebraucht. Es hätte mir mit Tom Cruise alles komplett gereicht. Ich war sehr verliebt. Meine erste Liebe war Atreo von Die unendliche Geschichte.
Er hat ihn nicht geliebt.
Und dann eigentlich Tom Cruise und dann Axl Rose.
Wie, und Patrick Swayze hast du ausgelassen?
Ja, nee, den fand ich zwar ganz cool in seinen Filmen, also Fackeln im Sturm fand ich toll, aber da fand ich den George immer viel, viel cooler.
Oh, ich war ganz bei Ori Maine. Also.
Echt? Nee, ich war schon immer Nordstaaten
Fan. Na, Marco, magst du noch mitreden?
Ich habe für keinen der genannten geschwärmt.
Nein. Nein! Für wen hast du denn geschwärmt?
Ich war da ehrlich gesagt überhaupt nicht so mit dabei. Also bei mir hat das mit romantischem Interesse sehr, sehr plötzlich mit meiner ersten Freundin angefangen und davor hatte ich tatsächlich überhaupt kein Auge dafür.
Ja.
Das ist jetzt aber auch ein bisschen langweilig.
Ja, aber ja. Wer weiß, wie die Freundin so drauf ist. Und sie sagt, das muss ich jetzt sagen.
War bestimmt nicht langweilig.
Nee, das definitiv nicht. Das waren sehr interessante 2 Jahre.
Okay, das vertiefen wir dann später nochmal.
Genau, in der Aftershow.
Wir sollten unbedingt wieder auf die besten Liste kommen.
Ja.
Platz 8, ein Neueinsteiger. Dirk van den Boom. Allein für den Namen hat er den Platz verdient.
Ich glaube, der heißt Boom, oder?
Es könnte sein, das klingt niederländisch. Dirk van den Boom.
Ich glaube, das ist sogar ein Deutscher.
Klingt irgendwie niederländisch.
Ein Deutscher?
Ich glaube.
Wie kann er es wagen, deutsch zu sein und so zu heißen? Ein deutscher Politologe, tatsächlich. Science-Fiction-Schriftsteller und Übersetzer. Huh. Also, Dirk van den Boom, nicht Boom, auch wenn es sehr viel besser klinge. Die Reise der Scythe, also Englisch wie Sichel, 1, Aszendenz. Das ist Science-Fiction, wenn ich das hier richtig lese. Das Cover sieht auch sehr danach aus. Sagt mir auch zu, also die Cover-Ausbeute diesen Monat ist auf jeden Fall ziemlich gut, würde ich sagen. Bisschen nichtssagend der Text, der daneben steht. Aber es hat es auf Platz 8 geschafft, also da muss was dahinter sein.
Ich gebe es der Jury weiter.
Oh Mann, ich darf nächsten Monat nicht mehr mitmachen. Liebe Hörer, das ist die letzte Folge von der Fantastik-Westenliste mit mir. Wenn ja, wisst
aber
ihr wieso.
Nicht meinetwegen, also nicht, dass alle denken, nur weil ich jetzt dabei war, dass du dann nicht mehr mit.
Nee, die hören das ja alle nach und wissen, dass er die Jury gehatet hat, ne? Mit seinen Kommentaren.
Ich freue mich schon auf die Diss-Tracks. Ja, ist ein Neueinsteiger, auch von einem kleinen Verlag, wenn ich das richtig sehe, Crosscult.
Mhm, genau, ja.
Und der erste männliche Eintrag diesen Monat.
Mhm.
Das darf man ja diesen Monat durchaus mal hervorheben.
Genau. Dann darfst du direkt auch den nächsten vorstellen, weil es ja auch ein Mann ist.
Ja, okay, aha, okay, ich sehe schon. von Brian Lee Durfey.
Ja, genau, deshalb.
Der Mond des Vergessens, die 5 Kriegerengel. Das ist jetzt das erste richtig archetypische Fantasy-Cover, was ich hier sehe. Wir sehen einen Ritter oder einen Krieger in richtig schwerer Plattenrüstung auf einem Pferd, was eine ebenso schwere Plattenrüstung hat. Dahinter ein dunkler Himmel und ich weiß nicht, ob das ein Turm oder eine Kathedrale oder sowas sein soll. Aber das ist das erste klassische Fantasy-Buch, was ich hier in der Liste jetzt sehe, diesen Monat. Vermeidet laut Text die Klischees des Genres, ganz im Gegensatz zum Cover.
Ich richte es Klett-Cotta aus.
Ich sehe schon, ich mache mir heute ganz, ganz viele Freunde.
Aber es war auch mein erster Gedanke.
Nee, also finde ich jetzt nicht uninteressant. Wie gesagt, ein bisschen genre-typisch. Das Thema Religion in der Fantasy, da habe ich ja vorhin gerade schon kurz angeschnitten, ist natürlich ein relativ altes, aber auch unter anderem, weil sie es eben bewährt hat, weil es einfach ein interessantes Konfliktfeld ist. Mir fällt allerdings gerade wirklich auf, dass die beiden männlichen Einträge auf der Liste deutlich weniger persönlich sind als alles andere, was wir hier bisher gelesen haben. Also bei allen anderen kann ich mir wesentlich habe ich eine wesentlich größere Nähe zu den Charakteren von den Beschreibungen her, die wir jetzt alleine gelesen haben. Die beiden, das sind so ja, Fantasy und Science Fiction eben auf den ersten Blick. Finde ich spannend. Ist mir nur gerade so spontan aufgefallen.
Also ich weiß jetzt, dass ich weiß nicht mehr genau, wer den Dirk van den Boom nominiert hat. Ich weiß aber, wer den Brian Lee Duffy, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ich glaube ja.
Nominiert hat. Und das war tatsächlich ein Mann in der Jury. Aber keine Ahnung, ob die vielleicht dann einfach ein bisschen nüchterner an die Texte rangehen.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, das Ding hat 888 Seiten. Also es eignet sich auch, um Wände zu stabilisieren und Leute zu erschlagen.
Auf jeden Fall.
Das ist ein Titel, den ich dann eher auf meinen Reader draufpacken würde.
Wobei die Bücher von Clett Cotta sind ja immer so schön, ne? So schön hochwertig auch gestaltet und wirklich, also ich finde, für den Preis ist da ein Hardcover wirklich absolut gerechtfertigt. Aber ich bin natürlich auch so eher die Reader-Leserin mittlerweile. Deswegen auch von mir eher auf dem Reader als anstatt als Hardcover. Aber für Sammler und Sammlerinnen ist das auf jeden Fall ein tolles Buch, glaube ich.
Ja, also bei mir hängt das immer davon ab, in welcher Situation. Also wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann hätte ich keine Lust, die ganze Zeit mir Sorgen zu machen, ob jemand meinen Reader klaut, wenn ich den auf die Liege lege. Dann nehme ich tatsächlich auch gerne ein richtiges Buch mit. In der Bahn finde ich einen Reader einfach praktisch. Ich fahre nur leider noch so selten. So, aber da kannst du einfach mehr draufpacken und es ist schnell weggepackt und so ein dicker Wälzer, der passt halt nicht in jede Handtasche rein und so. Aber und zu Hause habe ich auch ganz gerne wieder ein richtiges Buch in den Händen so. Aber ich finde dieses Best of Both Worlds Prinzip am besten. Also man muss nicht das eine nehmen und dann schließt es das andere aus, sondern ne, und die Bücher, die mir wirklich am Herzen liegen, die möchte ich auch im Regal stehen haben. Also die würde ich mir auch nachkaufen, dann wenn ich sie auf dem Reader toll fand, dann stelle ich sie mir trotzdem noch mal ins Regal, weil ich einfach sage, das ist ein Buch, das hat hier seinen Platz auf jeden Fall für ewig verdient.
Ja, Platz 10. Sonne, magst du dir den mal vornehmen?
Ja, also erstmal bin ich völlig überwältigt, dass Geistkrieger immer noch dabei ist. So, ich war beim ersten Mal schon dieses Gefühl, oh, ich bin auf der besten Liste drauf und was für eine großartige Sache. Und als dann der nächste Monat kam und Geistkrieger war immer noch dabei, dachte ich, okay, ich sage jetzt gar nichts mehr. Das ist ja mega Ritterschlag. Und ich glaube, das ist jetzt der vierte Monat, dass Geistkrieger noch dabei ist. Und ich bin komplett überwältigt. Also ich freue mich riesig.
Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Es ist auch tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es eins der Bücher oder das erste Buch, was sich auch wirklich so lange hält in Folge.
Freut mich persönlich auch noch aus einem ganz anderen Grund. Geistkrieger hat eine längere Leidensgeschichte hinter sich bringen müssen bis zur Veröffentlichung. Also es wurde von meinem Agenten halt den Verlagen angeboten und ich habe die unterschiedlichsten Rückmeldungen bekommen. So von, oh, das könnten wir rausbringen, wenn einer, der namhaft ist, das vorher gemacht hat. So, dann könnten wir das hinterherziehen. Aber so als Werk von Ihnen jetzt nicht. Dann habe ich eine andere Rückmeldung bekommen, das ist so ein Scheiß und das gibt es doch schon tausendfach und gar nicht innovativ und das, sowas nehmen wir nicht. Wo ich dachte, hat das überhaupt gelesen? Ich weiß nicht. Also es klingt jetzt nicht gerade wie eine Standardantwort, aber das war jetzt auch sehr merkwürdig. Und es wurde halt großflächig abgelehnt und als dann Edition Roter Drache gesagt hat, wir haben es gelesen, wir finden es großartig, natürlich nehmen wir das, ist ein toller Stoff, ist mal was, das haben wir hier so bei uns auf jeden Fall noch nicht. Da war ich schon sehr glücklich drüber und dass das jetzt tatsächlich so eine Anerkennung bekommt, also dass es auf der besten Liste ist und dass die Fachjury sagt, finden wir großartig, das platzieren wir hier und auch, dass die Rezensionen positiv ausfallen, das macht mich sehr glücklich. Also man fängt ja an sich zu zweifeln, wenn man Ablehnungen erfährt. So. Also das kennt, glaube ich, jeder Autor, der irgendwo schon mal Bücher, Romane eingereicht hat, also Manuskripte. Und wo es dann hieß, nee, meine ich entweder mit Grund oder ohne Grund oder so. Und dass man denkt, bin ich gut genug oder ist es das jetzt? Und das ist ja nicht mein erster Roman. Also ich bin ja schon ein bisschen sattelfest, aber es ist mein erster Fantastikroman. Und ja, deswegen freut mich das so doppelt und dreifach und ich könnte platzen vor Freude.
Bitte erst nach der Folge.
Ich gebe mir Mühe.
Ich überleg jetzt gerade, ja gut, Fantastik-Roman, du hast ja Anthologien, Horror-Anthologien, das ist ja auch Fantastik, aber es ist tatsächlich dein erster Fantastik-Roman, ne?
Genau, weil wenn ich jetzt Horror schreibe, dann bewegt sich das ja meistens auch im, wir sind jetzt im Hier und Jetzt und da laufen halt zum Beispiel Zombies durch die Gegend oder es gibt halt eine kleine Endzeit-Szenario und du hast so ein leichtes Western-Setting mit einem Zombie und Sex auf dem Pferd, sowas habe ich auch schon geschrieben, aber es ist nicht so richtig dieser Weltenbau dabei wie jetzt bei den Geistkriegern, wo man sagt, wir haben eine alternative Welt, so Kolumbus hat keinen Fuß an Land bekommen, er wurde weggejagt. Und das Land hat sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hätte, wenn es in den Händen der Ureinwohner geblieben wäre. Und das halt mit ganz viel Magie noch dabei und mit Totemmagie und spirituellem Missbrauch und so weiter. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Und dafür, das alles sich auszudenken und neu zu machen und so, wo ich jetzt sage, jetzt kann ich das so. Also wo andere mal sagen, oh, ich weiß nicht, ich mach's mir einfach, ich schreibe Fantastik. Da fällt mir immer die Kinnlade runter. Ich denke immer, du hast keine Ahnung, was das bedeutet.
Ja. Das habe ich auch schon oft gehört und nicht begriffen, diesen Vorwurf.
Also ich habe vor den Kollegen wirklich und auch Kolleginnen eine Menge Respekt, die seit Jahren Fantastik schreiben und sich immer wieder neue Welten ausdenken mit Währung, mit einem mit neuen Religionen, mit einem politischen System, wie das alles aufgebaut ist und wie die ganzen Verhältnisse miteinander sind. Du musst ja wirklich alles irgendwo neu erfinden, aber gleichzeitig so verkaufen, dass man sich da drin zurechtfindet und nicht überfordert ist. Also deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Fantastik. Also ich lese es unglaublich gerne. Aber ich hatte ein Gespräch mit Markus Heitz damals und wir haben meinen ersten Fantastikroman gelesen, der noch lange, lange in der Schublade bleiben wird. Und da kam so folgender Dialog zustande, dass ich geschrieben habe, sie nahmen den besonderen Bogen. Und meinte er, ja, was ist denn so besonders an diesem Bogen? Weiß ich nicht, es ist ein blöder Bogen. So, was willst du von mir? Meinte er, ja, aber das musst du wissen. Wenn du es erwähnst, das musst du wissen. Und da ist mir, also anhand dieses Bogens ist mir klar geworden, was Fantastik auch nochmal so richtig ausmacht.
Als alter Weltenbauer muss ich dir jetzt mal ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen. So. Welches Buch würdest du denn sagen, von denen, die bisher gelesen hast, hatte den besten oder interessantesten Weltenbau?
Hui, da müsste ich tatsächlich die Bücher von Markus Heitz anbringen. Also ich bin halt mit Uldart völlig mitgegangen, mit dieser ganzen Geschichte. Und er hat ja wirklich auch von der Währung und alles. Es gab ja damals sogar auch eine Homepage, wo du das alles auch nochmal nachlesen konntest, diese ganzen Details. Und ich weiß einfach auch, wie viel Energie und Zeit er da reinsteckt in diesen Weltenbau. Das liest man halt auch so in diesem, ja, in jedem Detail. Und von daher, die Uldart-Reihe, die Zwerge sind immer noch meine Lieblinge. Und ansonsten halt Hickman und Weiss, Drachenlanze, hat mich total begeistert. Und das war auch so eine Welt, so da ist man einfach drin. Kennt man, obwohl man sie nicht kennt. Und ich glaube, da hat man was richtig gemacht.
Sehr cool, danke für die Empfehlung.
Ja, gern.
Uldart hat mir auch sehr gut gefallen. Aber die Zwerge auch, ja. Ich habe gerade gesehen, auf Wikipedia hast du ja auch einen Eintrag, da ist sogar die Fantastik-Bestenliste erwähnt.
Oh mein Gott!
Ja, ihr Roman Geistkrieger, Feuertaufe, stieg im Juni 2018 in der Fantastik-Bestenliste ein, wo er im August 2018 erstmal Platz 1 erreichte.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also jetzt gleich platze ich doch, es tut mir leid. Ich kann vielleicht nicht bis zum Ende der Sendung warten, aber das freut mich ja riesig.
Sehr cool. Mich würde jetzt aber auch interessieren, was bedeutet es denn konkret, dass dieser Titel jetzt auf der besten Liste platziert ist, auch so mehrfach platziert wurde? Hast du da irgendwelche Auswirkungen auch in der Kommunikation vielleicht mitbekommen? Oder glaubst du, dass es irgendwie Auswirkungen haben kann für künftige Verlagsverhandlungen oder so? Oder auf die Verkäufe oder whatever?
Das denke ich schon. Also ich glaube, man muss es tatsächlich benutzen, so, weil heute musst du alles irgendwie benutzen. Also es reicht bei den meisten Sachen nicht, dass das irgendwo steht oder so, sondern du musst es tatsächlich in die Hand nehmen und irgendwie sagen, hier, das ist jetzt meine Referenz, weil das ist auch eine Fachjury. Ich habe jetzt nicht meine ganze Familie losgeschickt, die alles Buch gekauft haben, damit das irgendwo im Ranking hochgeht, sondern es wurde geprüft. Und das macht heute, glaube ich, schon eine Menge aus. Und ich habe jetzt den Link auch an diverse Zeitschriften geschickt, wie jetzt, was weiß ich, Mephisto und so. Und ich hoffe, dass das einfach da auch seine Aufmerksamkeit jetzt bekommt. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also weil es zeigt einfach, ich bin nicht einfach nur irgendwo jetzt in einem kleinen Verlag und sag mal Hallo, sondern ich habe auch wirklich was, was Hand und Fuß hat in der Hand und ich hätte gerne, dass ihr euch das mal anschaut.
Wir sollten so Aufkleber, Sticker für die Bücher machen, Druckdaten zum Download für die Verlage, die dann das dann auf die Bücher pappen können.
Das wäre eine coole Sache.
Worüber unterhalten wir uns jetzt? Jetzt haben wir die Bestenliste ja schon mal abgehakt. Jetzt könnten wir uns trotz der fortgeschrittenen Zeit mal ein bisschen um dich kümmern, Sonne. Ich glaube, so wahnsinnig viele verschiedene Themen können wir jetzt nicht mehr durchprügeln, aber ich würde gerne noch mal auf dein Pseudonym zurückkommen.
Sanne Averbeck.
Genau. Wie findest du denn generell so die Verwendung von Pseudonymen? Gut, schlecht, hopp, top? Was spricht dafür, was dagegen?
Ich kann den Grundgedanken verstehen, dass man damit eine Marke etablieren möchte, dass man sagt so, Sanne Averbeck ist jetzt für, keine Ahnung, Facebook-Thriller und Sonja Rüther ist für Hamburg-Thriller oder so. Also, dass man versucht, da irgendwo eine Unterscheidung zu machen. Ich habe es in dem Fall nicht verstanden, weil ja beides irgendwo auch das gleiche Genre bedient. Wenn man jetzt sagt, für Fantastik nehme ich das, für Romantik nehme ich das und für Thriller nehme ich das, machen ja viele. Ich persönlich bin da kein Fan von, weil ich immer noch denke, meine Leser, die sind schon, also meine Leser und Leserinnen sind schon in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt ein Thriller oder ist das ein Liebesbuch und möchte ich das auch lesen? So, ich möchte schon irgendwo selber, ja nicht die Marke sein, aber für das stehen, was ich an Kunst irgendwo auch auf den Markt bringe und ich bin nicht in einem Thema verhaftet. Also na, ich schreibe gerne über Zombies, ich schreibe aber auch gerne Liebesgeschichten und ich mag Fantastik und ich sehe es nicht ein, meine Gedanken da irgendwo in eine Sache festzuschreiben und dann auch nichts anderes mehr zu machen. Und ich finde es aber gleichzeitig auch irgendwie blöd, jedes Mal einen anderen Namen zu benutzen, die dann aber alle sowieso auf mich zurückzuführen sind. Also bei Sanne Averbeck steht ja auch drinne, Sanne Averbeck ist das Pseudonym der deutschen Autorin Sonja Rüther. Und ich dann sage, dann hätten wir auch Sonja Rüther oben drauf schreiben können. So, finde einfach, dass das diesen Markt, der ja sowieso schon sehr überlastet ist und überflutet ist, dann auch noch mit Namen zusätzlich überflutet. So. Und ich finde es halt schöner, wenn du weißt, das ist der Künstler, den ich mag. Was hat er noch alles gemacht? Möchte ich das auch lesen? Ist das mein Genre oder nicht? Das kann ich selbst entscheiden dann, aber ich habe eine Übersicht und man weiß es ja sowieso. Von Stephen King wusste man ja auch immer, dass die anderen Bücher zu ihm gehören. Also eigentlich ja völlig überflüssig. Aber ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen da so? Also habt ihr da vielleicht irgendwelche besseren Gründe, warum man das machen sollte?
Also ich bin ja sowieso eher, ich lese ja alle Genres. Also ich mache da auch kaum Ausnahmen. Was ich nicht so gerne mag, sind Biografien, weil ich meistens mich einfach für die Menschen nicht interessiere. Aber ich würde sagen, dass ich eigentlich eher nach den Namen kaufe, wenn ich weiß, mein Lieblingsautor oder meine Lieblingsautorin hat ein Buch geschrieben, egal welche Genre, ich kaufe das dann einfach. Und ja, ich brauche da, also ich bin dann eher dankbar, wenn ich weiß, okay, jetzt hat die da ein völlig anderes Genre bedient, dann kaufe ich mir das und ich bin froh, dass ich weiß, dass die das war und nicht jetzt irgendwie das nach 5 Jahren erst erfahre, dass das ja ein Pseudonym war. Insofern, ja, finde ich für mich gesehen Pseudonyme eher überflüssig.
Habe ich in der Musik ja auch, also ich bin halt auch riesen Musikfan und fand es immer blöd, wenn man dann erstmal lange recherchieren muss, wer da noch so hintersteckt und so. Also ich fand es immer gut, wenn die Namen einfach vorne oben drüber standen. Und selbst wenn es was komplett anderes war, ich kann mich halt darauf einlassen, weil ich einfach weiß, grundsätzlich spricht mich das an, was der Künstler macht. Und für mich ist sowieso Kunst in jeder Form. Also ich drücke mich einfach gerne aus, so ob das jetzt im Zeichnen ist oder im Schreiben oder dass ich irgendwelche anderen künstlerischen Sachen mache. Und ich möchte das unter meiner Person halt auch zusammengefasst haben, weil diese Vielseitigkeit gehört für mich irgendwo auch zur Kunst dazu.
Marco, was meinst du dazu? Pseudonyme, hopp oder top?
Es gibt Gründe dafür. Ich bin ja unter einem Pseudonym unterwegs. Aus einem ganz banalen Grund. Jeder hat meinen Namen. Ungelogen. Es gibt allein in meiner Heimatstadt eine andere Person mit exakt demselben Namen, die exakt dieselbe Karriere hat wie ich. Und es gibt eine weitere Person, die auch den exakt denselben Namen hat und wir teilen uns sogar fast das Geburtsdatum. Der Tag und der Monat sind vertauscht. Der ist im selben Monat wie ich in diese Stadt gezogen und ich habe das erste halbe Jahr die bösen Briefe von irgendwelchen Inkassobüros und Abmahnanwälten bekommen, weil der seine Rechnung nicht bezahlt hat und das Einwohnermeldeamt meine statt seinen Adressdaten rausgegeben hat. Wenn man nach meinem Namen sucht, würde man mich nicht finden. Da müsste ich eine ganze Ecke an Bekanntheit zulegen. Deswegen bin ich da unter Pseudonym unterwegs, auch wenn der Vorname stimmt. Also ich finde schon, es hat es gibt gute Gründe, warum man sowas machen würde. In mancher Hinsicht ist es ja auch so, dass man damit ein bisschen Probleme umgeht. Das ist ja zum Beispiel relativ häufig so, dass Frauen gerade im Bereich Science Fiction und auch Fantasy oft mit ihren Initialen antreten, weil die Käufer bei Frauennamen einfach weniger zugreifen, anscheinend. Großes Beispiel war ja J.K. Rowling, die von ihrem Verlag sehr dazu genötigt wurde, nur mit ihren Initialen anzutreten. Das gibt es anscheinend an anderen Stellen auch noch, auch wenn das in den letzten Jahren glücklicherweise ein bisschen nachgelassen hat. Aber der erste Platz von unserer Bestenliste diesen Monat ist auch eine Frau, die mit ihren Initialen da ist. Ich bin nicht so richtig überzeugt von der Theorie, dass diese Markentrennung so furchtbar wichtig wäre. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass ein Leser oder eine Leserin, die Fantasy-Autor mag oder eine Autorin, dann blind nach den weiteren Büchern greift und nicht feststellt, dass das nächste vielleicht ein Stück Erotika ist oder ein Schwarzwald-Krimi. So nichtssagend sind die Cover meistens dann doch nicht.
Und ja auch die Inhaltsangabe auch ja nicht.
Ja, wobei Menschen das ja angeblich nicht lesen.
Ach so.
Sondern sich dann anscheinend erst im Nachhinein ärgern. Also die, weiß nicht, wie das abläuft, dass sie das dann kaufen und erst danach feststellen, was sie da überhaupt gekauft haben. Ich glaub's nicht so wirklich. Angeblich, was ich auch schon gehört habe, ist, dass das auch genommen wird, um Namen, die sozusagen verbrannt sind, zu rebooten. Also, wenn jemand halt wirklich einen Flop eingefahren hat, dass da dann ein neuer Name genommen wird. Da habe ich allerdings von Terry Mixon, das ist ein sehr erfolgreicher Self-Publisher aus den Staaten, genau das Gegenteilige gehört. Der meinte nämlich, wenn du einen totalen Flop schreibst, dann ist es ein totaler Flop. Ein Flop zeichnet sich dadurch aus, dass es niemand liest und dementsprechend auch niemand mitbekommt. Und dann ist der Name auch nicht verbrannt.
Aber bei den Buchhändlern ist er verbrannt. Also das ist das, was man mir zumindest so gesagt hat, dass wenn du jetzt, selbst wenn das für dich persönlich kein Flop ist, aber rein kaufmännisch ein Flop ist, dass die Buchhändler sich überlegen, das hat sich nicht so gut verkauft, da lege ich mir vielleicht keins oder nur ein Exemplar hin beim nächsten Mal und dass man dann das versucht, unter einem neuen Pseudonym zu machen. Wobei, wenn es dann wieder ein offenes Pseudonym ist, ist das ja auch Quatsch. Also das ist für mich, glaube ich, auch der Punkt, den ich nicht genug deutlich gemacht habe. Wenn es ein geschlossenes Pseudonym ist und ich bleibe bei diesem Namen, ist das ja auch noch eine andere Sache. Aber es ist ja, viele benutzen ganz viele offene Pseudonyme und dann halt für jedes Genre ein anderes Pseudonym. Und das finde ich ein bisschen anstrengend.
Es muss richtig interessant sein, wenn man dann auf so einer Genre-Convention oder sowas ist und dann von Leuten mit vier verschiedenen Namen angesprochen wird.
Ja. Oder wenn man wie bei Mrs. Doubtfire ständig das Kostüm wechseln muss, weil man hin und her springt. Da kann man auch schon wieder einen Roman drüber schreiben.
Wir haben noch relativ viele Themenideen. Ich würde aber fast vorschlagen, wir machen eine Wiederholung von dem Podcast. Sonja, hast du da Bock, uns ein zweites Mal hier Frage und Antwort zu stehen und mit uns zu diskutieren?
Ja, super, gerne.
Weil sonst kommen wir, glaube ich, ein bisschen in die Überlänge, oder Margot?
Ja, außerdem muss ich ja jetzt ersetzt werden, also von daher passt das perfekt.
Achso, eine Abschlussfrage habe ich dann trotzdem noch, um den Themenkomplex jetzt zumindest mal zu schließen. Du hast ja bisher immer mit Verlagen zusammengearbeitet, aber noch nie Self-Publishing gemacht. Wäre das nichts für dich?
Ja, ich habe im Self-Publishing tatsächlich angefangen. Also es war zwar nur ein Kurratgeber für Mutter-Kind-Kuren, den habe ich damals bei Book on Demand auf den Markt gebracht, weil ich gesagt habe, es ist so speziell und ich möchte damit jetzt nicht ewig warten, sondern ich bringe es einfach auf den Markt. Dann ist ein kleiner Verlag darauf aufmerksam geworden. Dann haben wir es bei Demo umgesetzt. Der hat dann meine Bücher großzügig verschenkt. Ich darf das, glaube ich, also es lief sehr unschön und wir sind dann auch sehr unschön auseinandergegangen. Und dann habe ich meinen eigenen Verlag Briefgestöber gegründet, einfach weil ich gesagt habe, nee, mit diesem Kurratgeber kann man aber wirklich eine Menge machen. Das Thema liegt mir sehr am Herzen. Das ist auch mit 50.000 verkauften Exemplaren noch mein Bestseller tatsächlich. Aber das war streng genommen Self-Publishing und das ist zum Kleinverlag dann geworden, weil ich dann Titel auch von einer anderen Autorin mit reingenommen habe und die Anthologien dazu gekommen sind. Aber ich habe in der Zeit wirklich viele Erfahrungen gesammelt und muss aber feststellen, also ich bin einfach keine eierlegende Wollmilchsau. Ich mag es total gerne, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten. So, also diesen Zusammenschluss von Kompetenzen und dass ich sage, ich liefere das Buch, ich arbeite mit professionellen Lektoren zusammen, mit jemand, der den Satz vernünftig macht und so und eben auch mit einem Verlag, der so etabliert ist, dass er auch sagt, ich habe meine Kontakte, ich weiß, wie man das auf dem Markt platziert, ich weiß auch, wann wir das rausbringen und ich mache es nicht einfach so aus dem Bauch raus, wenn gerade 1000 andere Titel auf den Markt kommen, sondern platziere es auch so, dass es auch gesehen wird. Also es steckt ja eine Menge Know-how dahinter und das mag ich halt sehr gerne und ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt Bücher schreibe oder ob ich dann auch viel ins Marketing stecke, also und dann noch meine Familie nebenbei, also es ist einfach ein bisschen sehr viel und finde es toll, was Self-Publisher heute auch auf die Beine stellen können und so, es ist ja lange nicht mehr wie vor 10 Jahren, wo es auch den Ruf hatte, ach, der ist im Self-Publishing, da hat es wohl nicht geschafft, sondern heute hast du ja wirklich viele, die das professionell angehen, also von daher eine gute Sache, aber es ist für mich einfach zu viel, also auch dieses ganze Marketing ist, ich kämpfe da immer noch.
Ich finde es auf jeden Fall schön, mal von jemandem zu hören, dass da wirklich Unterstützung vom Verlag kommt und man zufrieden ist. Denn von vieler Seite hört man ja eher, dass der Unterschied zwischen Self-Publishing und Verlagsautor, wenn man jetzt nicht schon einigermaßen etabliert ist, eigentlich fast vernachlässigenswert ist.
Ja, also ich kann da auch solche und solche Geschichten erzählen. Aber letztendlich, ich finde, die Schere wird immer größer zwischen den Autoren, die wirklich unterstützt werden mit Marketing und was danach kommt. So, also dieses Nachziehen vom Mittelfeld, ich habe das Gefühl, dass das immer weniger wird. So, also dass wirklich unverhältnismäßig viel in wenige gesteckt wird, also in wenige Titel, nicht in die Autoren, sondern und ja, das wird zum Problem und deswegen gehen auch so viele ins Self-Publishing, aber mein Wunsch ist trotzdem immer noch, mit Verlagen zusammenzuarbeiten und eben diesen Zusammenschluss von Kompetenzen zu haben und ja, für die Sache. Also so Einzelkämpfer bin ich schon sehr viel in vielen Bereichen. Ja, und ja.
Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Gegentrend wieder.
Ja, das wäre schön. Also vor allen Dingen, dass so ein bisschen mehr, dass nicht mehr ganz so kopflos alles passiert. Also das ist halt einer der Nachteile, finde ich, jetzt beim Self-Publishing, dass jeder sofort sagen kann, oh, ich glaube, das ist fertig, ich hau's mal raus. Die Leute hat man ja auch immer noch dabei. Und dann hat man noch die dabei, die wirklich ein teures Lektorat bezahlt haben, die daran gearbeitet haben und die wirklich jeden professionellen Schritt gehen. Und es kommt aber alles, es wird zeitgleich so auf den Markt geschwemmt. Und für den Konsumenten stelle ich mir das unglaublich schwer vor, da irgendwie zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut, weil die Cover, die kann man inzwischen sehr erschwinglich ja auch sehr hochwertig kaufen und so. Also man sieht nicht mehr wirklich, was hat jetzt Qualität und was nicht und es verwässert sehr.
Also ich habe in den letzten Wochen mal die ganzen Mitbringsel durchgegangen, die ich von diversen Messen und Cons und sowas mitgenommen habe, wo dann auch diverse Verlags- oder Autorenprogramme oder so etwas mit dabei waren. Ich finde, es gibt gerade bei den Self-Publishern, aber auch bei einigen kleinen Verlagen schon noch ein recht großes Segment, wo man noch einen deutlichen Qualitätsunterschied sieht. Also da, wenn ich mir da die Autorenprogramme, wenn ich mir die Verlagsprogramme angucke und dann das untere Segment von den Self-Publishern, da ist schon noch ein großer Unterschied. Es gibt bei den Verlagen nicht so wirklich viele Fehltritte. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz angeschnitten. Da gucken dann zumindest mal 2, 3 Leute drauf und dann fällt halt irgendjemandem auf, wenn das stilistisch nicht passt. Bei Self-Publishern gibt es durchaus noch viele, die einfach sehr amateurhaft wirken. So zumindest vom Äußeren. Ich lese da nicht viel in dem Bereich, weil ich generell nicht so furchtbar viel Belletristik lese. Aber vom Äußeren ist da bei vielen auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das sind aber selten Leute, die schon länger dabei sind. Also die Self-Publisher, die über die letzten 10 Jahre auch immer mal wieder was rausgebracht haben, könnte ich jetzt von einem Verlagsautor nicht mehr unterscheiden. Sonst wären die auch nicht seit 10 Jahren aktiv, sondern irgendwann untergegangen.
Da muss ich jetzt ein bisschen eingrätschen, weil ich lese relativ viel, also nicht so wahnsinnig viel, aber immer mehr Self-Publisher und man Es ist wie mit den Verlagen auch, man muss sich die Perlen halt raussuchen. Es gibt da natürlich massive Qualitätsunterschiede, aber mittlerweile so die Bücher, die bei, also viele Bücher, die bei Books on Demand zum Beispiel rauskommen oder jetzt Self-Publishing mit Tolino. Da habe ich jetzt auch zwei Bücher, die ich demnächst unbedingt noch lesen möchte, die wirklich super toll klingen und auch richtig gut aussehen, tolle Cover haben. Und da merkst du eigentlich, also ich merke mittlerweile immer weniger den Unterschied. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich ein Cover sehe und einen Klappentext und dann nach dem Verlagslabel erstmal gucke und dann plötzlich keins finde und dann ist das ein Self-Publisher.
Ja, ich glaube, das sind aber auch die Leute, die es begriffen haben, was Self-Publishing eigentlich bedeutet. So, es bedeutet ja nicht, oh, toll, ein Schnellschuss, sondern es bedeutet, ich bin bereit, jeden professionellen Schritt selbst zu gehen und dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass das Beste aus meinem Text rausgeholt wird. So, und nicht, weil Freunde und Verwandte gesagt haben, es wird bestimmt ein Bestseller, das kannst du erstmal so auf den Markt hauen, sondern weil wirklich auch Menschen mit Textverständnis einmal drauf geguckt haben. Also ich merke ja bei mir immer, wie sehr ich davon profitiere. Zum einen, dass ich super Testleser habe, die da so kommentieren, dass ich auch weiß, so, ah ja, oh Gott, ja, zähneknirschend, die Schwächen haben sie gefunden. Ich dachte, das geht so. Und dann ja nochmal davon profitiere, dass dann zum einen mein Agent drüber guckt und dann aber eben auch dann ein Lektor im Verlag. Also aus jedem Prozess nehme ich auch wieder was mit und ich lerne da dran. Und ich weiß, heute kann ich ein Buch unterschreiben und es hat auf jeden Fall schon mal Hand und Fuß. Das ist was anderes als vor 10 Jahren, als ich angefangen habe. So, also weil man jedes Mal aus diesem Handwerk was mitnimmt, wenn andere einen mit Anmerkung da auch bereichern.
Dann gibt es natürlich auch diese Self-Publisher, die dann alles selber machen und das siehst du einfach, ne? Wenn die dann denken, sie können Geld sparen und machen selber irgendwie ein Cover, machen mit Photoshop irgendwelche Bilder zusammenstückeln und beschriften, mit Comic Sans wahrscheinlich, ne?
Wenn es wenigstens Photoshop wäre.
Ja.
Mittlerweile ist ja das Paint 3D, was mit Windows mitgeliefert wird, ist ja mittlerweile ausreichend, um schlechte Cover zusammenzustellen.
Ja, also klar, da braucht man nicht drüber reden, die erkennt man einfach sofort. Und da muss ich auch nicht großartig reinlesen, um nicht im ersten Abschnitt schon auf 30 Fehler zu treffen.
Genau.
So, wir nähern uns den 1,5 Stunden. Und Sonne ist ja jetzt offizieller Co-Host.
Und auch nicht geplatzt.
Ja, wir müssen noch ganz kurz, was wir als nächstes lesen, oder angucken. Ich kann dazu auch nicht so viel beitragen, aber vielleicht habt ihr irgendwas auf der To-Read- und To-Watch-Liste, was ihr jetzt hier, uns mitteilen möchtet. Ich freue mich aber tatsächlich auf eins, das muss ich unbedingt erwähnen. Ich habe jetzt nämlich erfahren, dass also mein absolutes Jahreshighlight, was ich dieses Jahr im Januar, glaube ich, schon hatte. Und es ist wirklich bis jetzt immer noch mein Highlight. Kennt ihr The End of the Fucking World?
Steht auf meiner Liste, was ich noch gucken möchte. Ich habe es noch nicht gesehen.
Unglaublich toll. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Wirklich, also ich bin sehr begeistert. Ich habe jetzt erfahren, dass da eine zweite Staffel kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Aber die ist jetzt natürlich noch wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, ne? Also nicht mehr dieses Jahr, aber da freue ich mich sehr drauf.
Bei mir steht auf jeden Fall von Michael Marak noch der Kanon mechanischer Seelen auf der Liste. Also spätestens nachdem er auch auf der besten Liste drauf war, das hat mir nochmal nach der Preisverleihung in Erinnerung gerufen, dass ich da unbedingt reinschauen wollte. Und ansonsten werden wir demnächst mal anfangen mit Tales of the Loop. Das ist ein Rollenspiel und das soll ähnlich wie Stranger Things sein. Und das werden wir wohl mit unseren Kindern mal ausprobieren. Gibt es aber, glaube ich, nur auf Englisch bislang.
Das ist ein Buch
Das ist
oder?
ein Rollenspielregelwerk. So 80er-mäßig und ja.
Ich habe es ja letztes Mal schon gestanden. Ich habe noch nie an einem Rollenspiel teilgenommen.
Und damit bist du diese Woche, diesen Monat sogar in der Minderheit hier.
Heißt also, wir haben für das nächste Litcamp eine Menge vor.
Jetzt werd ich bald von dem Podcast auch noch ausgeschlossen, dann macht Sonja die Nummer hier alleine. Aber Sonja, magst du denn hier das Schlusswort machen und uns alle verabschieden? Oder Marco, hast du noch irgendwie was mitzuteilen der Welt?
Nö.
Nö. dann würde ich sagen, Sonne, mach das mal hier.
Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch 3 Stunden weiter mit euch quatschen. Aber weil es auch einfach so meine Lieblingsthemen sind, da gibt es sowieso, glaube ich, keinen Punkt und kein Komma. Ja, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ja, sage gute Nacht. Kann man das jetzt sagen?
Kommt drauf an, wann der Leser das hört, ne?
Ja, das war jetzt mit die Professor. Jetzt seht ihr, warum ich nicht den Host machen kann nächstes Mal. Die Abmoderation funktioniert einfach nicht. Jetzt ist es raus.
Das kommt noch, das kommt alles noch.
Hervorragend machst du das.
Danke.
Also liebe Hörer, guten Appetit, viel Spaß bei der Arbeit, schönen Mittag, gute Nacht.
Und die Hörerinnen auch.
Die natürlich auch, ja. Ich bekenne mich des generischen Maskulins schuldig.
Und aus Autorinnen-Sicht kann ich noch sagen, wir freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen. Also was ihr auch immer gerade lest, schreibt Rezensionen oder empfehlt es weiter. Das ist eine super Sache.
Das kann ich nur unterstützen. Der Geistkrieger, der kann auch noch ein paar Rezensionen vertragen und noch ein paar geneigte Leser und Leserinnen. Es lohnt sich wirklich.
Sehr schön. Vielen Dank.
Also Leute, wenn bis nächsten Monat nicht mindestens 10 neue Rezensionen da sind, gibt es leider keinen neuen Podcast.
Oh, weia. Oh.
Okay, ich werde mal ein paar Freunde ansprechen. Das muss verhindert werden.
Ich sag ja, ich mache mir heute nur Freunde.
Das können wir nicht zulassen.
Also Leute, ihr habt's gehört. Dann bedanke ich mich und wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, whatever. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.